Was sind Fanzines? Eine kurze und treffende Definition zu geben, ist eigentlich unmöglich. Dazu gibt es viel zu unterschiedliche Formen, Formate oder auch inhaltlich ist es natürlich auch so, dass sie sich eigentlich nicht kategorisieren lassen. Fanzine setzt sich eben wahrscheinlich bekanntermaßen aus den englischen Begriffen Fan und Magazine zusammen. Das deutet ganz gut an, worum es dabei ursprünglich ging. Um selbst erstellte und selbst vertriebene Medien, die von Fans für Fans veröffentlicht wurden. Sie kursieren gewöhnlich nur innerhalb einer bestimmten Szene oder Community und beschäftigen sich mit deren gemeinsamen Interessen wie, um nur mal ein paar Dinge zu nennen, Musik natürlich, Film aller Art, Sport, Politik, Comic, Kunst und Literatur und wenn natürlich noch weiter fortzusetzen. Die selbstverlegten Medien dienen der Verständigung untereinander, indem sie über die Aktivitäten der jeweiligen Szene informieren und ein Diskussionsforum bieten. Das ist auch der Grund, warum sie in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt sind. Fanzines sind dabei durch und durch subjektive Veröffentlichungen, was am deutlichsten bei den Publikationen wird, die nicht mehr in Zusammenhang einer Fanszene oder Gemeinschaft eingebunden sind. Diese werden als Ego-Zines bzw. Per-Zines, als Kurzform für Personal-Zines bezeichnet und beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Leben ihrer Herausgeberinnen bzw. Herausgeber, mit den Problemen, mit denen diese im Alltag zu kämpfen haben und den Dingen, die sie so erleben oder gerne erleben würden. Per-Zines sind damit, wie Stephen Duncombe in seinem Buch Zines schreibt, Celebrations of the Everyday of an Every Person. Fanzines können in allen denkbaren Formaten, Formen und Auflagen erscheinen, als kopiertes oder gedrucktes Heft, als Website, als Magazin auf Video, Audiokassette oder CD-ROM. Wie unsere kleine Ausstellung zeigt, kann ihre Aufmachung und ihre Verpackung sehr einfach sein oder auch sehr besonders. Die Auflage kann bei 5 Stück oder auch 20.000 liegen. Was Fanzines verbindet, ist, dass sie eben vor allem aus Leidenschaft und nicht aus kommerziellen Gründen produziert werden. Häufig deckt der Verkaufspreis natürlich noch nicht mal die Materialkosten, ganz zu schweigen von der Arbeit, die drin steckt. Der Inhalt dieser Medien ist so unterschiedlich wie die Szenen, Communities oder die einzelnen Herausgeberinnen selbst. Während Musikfanzines vor allem aus Konzertberichten, Besprechungen von Tonträgern und Bandinterviews bestehen, dominieren im Science-Fiction-Fanzines Kurzgeschichten, Buchbesprechungen und Berichte von Fantreffen. Ego und Per-Zines sind inhaltlich schließlich vollkommen offen. In ihnen lassen sich Gedichte, Erzählungen, Anekdoten, Zeichnungen, Tagebuchauszüge oder Artikel aller Art finden. Was Christian zu Beginn über die Ausschnitthaftigkeit unserer Ausstellung gesagt hat, trifft natürlich in besonderer Weise auch auf den Versuch zu, die Geschichte von Fanzines zu erzählen. Da Fanzines eher kurzlebige Publikationen sind, die in kleiner Zahl hier und da auftauchen und auch wieder verschwinden, kann eine Geschichte der Fanzines nie Anspruch auf Vollständigkeit, ein exaktes "so ist es gewesen und nicht anders" erheben. Vor allem lässt diese Geschichte sich nicht als eine einheitliche Entwicklungslinie verstehen, da Fanzines in verschiedenen Szenen und Communities, aber natürlich auch in verschiedenen Ländern und Staaten, die eine eigene Rolle spielten und spielen. Ein paar Eckpunkte der Entwicklung werde ich dennoch zu markieren versuchen. Der Begriff Fanzine tauchte das erste Mal im Zusammenhang mit US-amerikanischen Heften der Science-Fiction-Szene auf. Liebhaberinnen von fantastischen Romanen und Kurzgeschichten hatten sich im Science Correspondence Club organisiert und veröffentlichten im Mai 1930 eine eigene Zeitschrift namens The Comet. Dieses Heft diente den Fans als Medium für ihre selbstgeschriebenen Texte und zur internen Diskussion. Bis in die 50er Jahre war die Bezeichnung Fanzines eng mit der Science-Fiction-Szene verbunden. Das erste westdeutsche Heft dieser Art wurde 1955 vom neu gegründeten Science Fiction Club Deutschland veröffentlicht. Es hieß Andromeda und erscheint bis heute in unregelmäßigen Abständen. Für Paul Williams waren die Hefte der Science Fiction Szene und der gerade populären Folk Szene ein starker Einfluss. Diese Magazine inspirierten ihn zur Herausgabe von Crawdaddy. Die erste Ausgabe dieses Rockmusikheftes erschien 1965 in Boston. Craig Shaw, ein anderer Fanzine-Macher, hatte sogar erst selbst Science-Fiction-Fanzines veröffentlicht, bevor er 1969 Who Put the Bomb herausbrachte. Sein Heft wurde so populär, dass 1978 eine für Fanzines ungewöhnlich hohe Auflage von 25.000 Exemplaren erreichte. Ein Jahr später wurde das Heft jedoch aus mangelndem Enthusiasmus eingestellt. Mit Punk kam es schließlich zu einer Explosion von Fanzines. Im Umfeld des New Yorker Clubs CBGBs hatte sich Mitte der 70er Jahre eine Rockmusikszene etabliert, die einfachere und brachialere Musik hervorbrachte, als man sie bislang gehört hatte. John Holmstrom war davon begeistert und beschloss mit ein paar Freunden, ein eigenes Heft darüber zu machen. Im Dezember 1975 erschien die erste Ausgabe seines Fanzines Punk. dass die Bezeichnung zwar nicht erfunden hatte, aber maßgeblich dazu beitrug, dass sie schließlich einer ganzen Jugendsubkultur ihren Namen gab. Für die Entwicklung in Europa war ein Heft von besonderer Bedeutung. Das englische Heft Sniff and Glue erschien erstmals im Juli 76 in einer Auflage von 60 Stück. Der Herausgeber Mark Perry war beeindruckt von der Energie der neuen Bands und wollte ihnen eine Plattform geben. Fast monatlich brachte er eine neue Nummer heraus. Das erste westdeutsche Heft, das sich mit dem neuen Ding Punkrock befasste, nannte sich The Ostrich, erschien in Düsseldorf und wurde von Franz Bielmeier veröffentlicht. Die erste Ausgabe erschien im März 1977 mit einer Auflage von 50 Exemplaren. Wie das Sniff and Glue löste auch The Ostrich einen wahren Boom an Fanzines aus. Fanzines wurden zudem Kommunikationsmittel in der Punk-Szene. Die Idee, selbst ein Heft herauszubringen, griff in den nachfolgenden Jahrzehnten auf zahlreiche andere Szenen über. Fanzines, könnte man sagen, wucherten wie Unkraut in den popkulturellen Nischen der 80er und 90er. Insbesondere in der Hardcore-Szene kam es in der zweiten Hälfte der 80er zu einer erneuten Welle dieser Medien. Neben der Verbreitung quer durch die verschiedenen Szenen entwickelten sich Fanzines gleichzeitig in einigen Bereichen weg von ihrer direkten Verbindung zu Fankulturen oder Szenen. Vor allem in den USA erschienen immer mehr Hefte, in deren Zentrum nicht mehr die Begeisterung für einen Musikstil, eine Sportart oder eine Kunstrichtung stand, sondern das Erleben des eigenen Alltags. Mit Ego und Perzines brachten nun nicht mehr nur Fans, sondern auch Gruppen und Einzelpersonen eigene Magazine heraus. Eine besondere Rolle für diese Medien spielte in den 90er Jahren die Popularisierung des Internet. Zahlreiche Fanzines erscheinen seitdem als E-Zines oder Webzines im World Wide Web. Die neueste Entwicklung in diesem Bereich sind sogenannte Weblogs, unabhängige und oft persönliche Nachrichtenseiten, die wie Tagebücher kontinuierlich aktualisiert werden. Im Gegensatz zum gedruckten oder kopierten Heft ermöglichen diese elektronischen Formate eine kostengünstigere, einfachere und schnellere Veröffentlichung und Verbreitung. Damit hat möglicherweise wieder eine Veränderung der technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten starken Einfluss auf die Entwicklung von Fanzines. Die Explosion des Phänomens in den 70er und 80er Jahren ist nicht zuletzt auch auf die Verbreitung von Copyshops zurückzuführen und PCs haben ebenfalls ihren Anteil an der Geschichte. Doch wie in Sachen Layout, den am Computer gestaltbaren Seiten auch heute noch fotokopierte Schnipselgestaltung gegenübersteht, gibt es zum Medium Internet gegensätzliche Meinungen.